Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
Schönen guten Tag zusammen. Das Yellow Magic Orchestra hat sich schon 1979 mit solchen Sinti-Klängen unsterblich gemacht. Der bekannteste Kopf dahinter war Ryuichi Sakamoto und ihm ist jetzt eine Werkschau in Berlin gewidmet. Über die sprechen wir gleich hier im Kompressor mit einem Weggefährten des Künstlers. Herzlich willkommen. Wer heute noch Bücher und Zines unabhängig schreiben und gestalten will, der muss sich wirtschaftlich auf ein sehr schwieriges Umfeld einstellen, abseits der großen Verlage. Sowas braucht natürlich Idealismus. Rund 130 Publisher aus mehr als 25 Ländern haben sich am Wochenende bei der IndieCon im Oberhafen in Hamburg getroffen, um ihre Szene zu feiern, die lebt, trotz allem.
Bisexuelle Katzen gegen Faschismus steht auf einem knallblauen Stoffprint, der neben anderen über Lafitte Bourdieus Tisch hängt. Daneben tanzende Figuren auf gelbem Grund, ein Satz auf Spanisch. Wir haben ein Zuhause gefunden, überall, wo wir waren. Bourdieu kommt aus Chile, inzwischen lebt er aber in Barcelona. Auf der IndieCon zeigt er seine Prints und Zines der letzten 12 Jahre.
Ich liebe es, mit Papier und Farben zu experimentieren. Manchmal muss man gar nicht drucken. Wie dieses Zine. Hier drinnen sind Dinge, die ich im Müll auf der Straße gefunden habe.
In dem kleinen Heft klebt die Visitenkarte einer Autoreparaturfirma, ein verlorener Fotostreifen aus dem Automat. Schätze, die hier in guter Gesellschaft sind. Direkt gegenüber liegen Zines aus Teheran mit Gedichten iranischer KünstlerInnen. Ein Magazin aus Kiew entwirft eine Welt nach dem Krieg. Daneben sammelt Blue Bodies Texte der irischen BIPOC-Community. Diese Vielfalt haben Urs und Malte Spindler in die Halle des ehemaligen Güterbahnhofs an der Elbe geholt. Angefangen haben die Brüder damit im Studium.
Wir haben halt viel am Kiosk rumgehangen und haben halt irgendwie da Hefte gesehen, wo gesagt haben, die sind irgendwie aufregend, die sind so ein bisschen anders. Dummy-Magazin, Brand-1-Magazin. Und haben dann irgendwann gedacht, hey komm, wir laden die halt einfach mal ein.
13 Jahre später kommen Publisher aus mehr als 25 Ländern zusammen. Menschen, die mit gesellschaftspolitischem Anspruch publizieren und sich dafür einen eigenen Weg suchen. Von Stickern, Pins und handgefalteten Zines über Newslettern bis hin zu aufwendig gestalteten Magazinen und dicken Kunstbüchern. Ergänzt von einem Rahmenprogramm aus Vorträgen und Diskussionen. Während der Regen auf das Wellblechdach hämmert, hat sich zwischen den Ständen ein kleiner Schulkreis gebildet, in einer Art Gartenatrium mit erdbedecktem Boden und Pflanzen. Diskutiert wird, wie Zines gegen Hoffnungslosigkeit helfen können. Paulina Trejo Mendez aus Mexiko.
Wissen sollte demokratischer sein, für alle zugänglich. Das ist oft schwierig, weil vieles, was als Wissen gilt, an Universitäten entsteht. Aber was ist mit dem Wissen aus unseren Erfahrungen? Zines sind großartige Werkzeuge dafür. Sie sind immer noch Punk.
Publizieren als Werkzeug des Widerstandes, gegen Verdrängung und gegen Verbote. Zines tragen Informationen dorthin, wo die etablierten Medien nicht hinkommen. Dieser Austausch hält die Szene überall zusammen, betont auch Mitgründer Urs Spindler.
Leute machen das schon lange, die haben Erfahrungswert, die sie weitergeben können. Leute haben irgendwie was ganz Neues ausprobiert, was man irgendwie sehen und teilen und machen kann. Und das ist halt auch was Schönes an dieser Szene, dass da eine totale Kultur der Kollaboration herrscht. Also es ist eben nicht Ellbogen und ich habe Angst, mir nimmt jemand was weg.
Für den Wissensaustausch ist auch Mimi Oborova aus Lagos hier. In ihrem Magazin Irin stellt sie in jeder Ausgabe eine andere Stadt auf dem afrikanischen Kontinent in den Mittelpunkt. Ihre erste Ausgabe hat sie 2022 hier vorgestellt. Jetzt möchte Oborova etwas zurückbringen in die afrikanische Indie-Publishing-Szene mit ihrem Projekt Margins.
Nicht alle Bezahlsysteme funktionieren international. Solche Hürden muss man einrechnen, wenn man auf dem afrikanischen Kontinent publiziert. Daraus ist mein Projekt Margins entstanden. Was braucht es, um eine Publikation nicht nur zu gründen, sondern am Leben zu halten? Was sind Lösungen anderer HerausgeberInnen, die wir übernehmen können?
Zwischen den Ständen werden Magazine ausgetauscht, Stimmengewirr und Lachen hallt durch den Raum. Compression or Compassion? Compression antworten darauf zwei junge chinesische Zine-MacherInnen. Denn der wirtschaftliche Druck auf die Szene wächst. Gedruckte Publikationen werden immer teurer, immer weniger Menschen entdecken Magazine noch am Kiosk. Das trifft die Kleinen, die bisher oft die Infrastruktur der Großen mitgenutzt haben. Wer klein ist, muss allerdings ohnehin erfinderisch sein, sagt Urs Spindler.
Heute Morgen hat Fabian von dem Food End Magazine erzählt, naja, die Druckkosten haben sich vervierfacht, das teuerste war die Bindung, dann haben wir das Heft halt einfach selber zusammengeschraubt. Also wir haben die letzte Ausgabe des Heft quasi physisch mit einer Schraube zusammengeschraubt. Und ich glaube, das ist so eine Flexibilität und auch so eine Einstellung, die dazu führt, dass sich diese Szene halt A erhält, aber halt auch ständig erneuert.
Die 13. Ausgabe der Indicon in Hamburg am Wochenende und Jaya Mirani war da für uns dabei. Ryuichi Sakamoto war ein Klangkünstler und Soundpionier aus Japan, der erst jetzt posthum seine erste große Retrospektive in Europa bekommt, nämlich im Hamburger Bahnhof in Berlin. Berühmt wurde er schon ab Ende der 70er Jahre, unter anderem mit dem Yellow Magic Orchestra. Das war in Asien, ja, von der Bedeutung her sowas wie Kraftwerk in Europa. Der Titel Waidin von 1979. Sakamoto ist im Laufe der Jahre mit Popstars wie Madonna oder auch Iggy Pop aufgetreten. Aber nicht nur das. Der Mann war auf sehr vielen Feldern unterwegs, als Komponist, als Pianist, als Produzent und als Schauspieler. Einer, mit dem Sakamoto über 20 Jahre zusammenarbeitete und um die Welt tourte, ist der Künstler Carsten Nicolai, als Musiker unter dem Namen Alva Noto bekannt. Ich grüße Sie, willkommen.
Hallo, grüß Sie.
Ja, Sie kannten ja Sakamoto sehr gut. Jetzt im September erscheint sogar noch ein letztes gemeinsames Album von Ihnen beiden, 12 Conversations. Aber bevor wir darüber sprechen, wie haben Sie beide sich kennengelernt?
Das war eigentlich relativ fast zufällig. Ich hatte mein erstes Konzert in Tokio 1998 und da war auch ein enger japanischer Freund bei mir mit dabei. Und er hat gesagt, lass uns mal Backstage gehen, da sind Freunde von mir. Und da war unter anderem Ryuichi Sakamoto. Und er hat mich sofort angesprochen und hat mich gefragt, ob ich einen Remix machen möchte für ihn. Also, und das war im Prinzip der erste Kontakt und das war auch der Beginn, mehr oder weniger dann. Ja.
Also Sie haben sich dann gleich auf künstlerischer Ebene getroffen. Und wie war das persönlich? Was war er für ein Mensch?
Also in dem Moment habe ich sehr wenig von den Menschen selber kennengelernt. Das war auch nur ein sehr kurzes Gespräch. Wir haben uns dann eigentlich erst wirklich kennengelernt, wo wir uns dann in Tokio mehrfach gesehen haben und dann intensiver, wo wir begonnen haben, gemeinsam auf Tour zu gehen. Und da verbringt man dann doch sehr viel Zeit miteinander. Und also das ist ja, muss ich auch mal vorstellen, man wartet dann wahnsinnig viel oder sitzt im Bus oder im Flieger. Und in der Zeit haben wir uns sehr angefreundet und haben natürlich sehr viel voneinander erfahren. Und das ist eigentlich die Zeit, wo ich sage, es war jetzt nicht unbedingt die Zusammenarbeit selbst. Sie war immer sehr effizient und man sah sich und dann gab es auch viel per E-Mail oder per digital wurde getauscht. Mhm. Also was uns wirklich zusammengeschweißt hat, war dann doch die langen Reisen. Mhm. Ja.
Also er ist ja 2023 leider verstorben und ich erwähnte auch schon dieses Album 12 Conversations, das Sie eben noch vor seinem Tod mit ihm zusammen ja komponiert haben. Vielleicht, dass wir einen kurzen Eindruck kriegen, denn das kommt ganz, ganz anders rüber als das, was ich eben eingespielt habe von dem Yellow Orchestra. Also das ist hier aus dem 7. Titel dieses Albums. Ja. Vielleicht, dass wir eine Idee davon bekommen. Was sind das für Konversationen, also Gespräche ja eigentlich? Worum geht's da?
Ja, in gewisser Weise ist es eine relative Ausnahmeplatte. Wir haben ja 9 Platten aufgenommen zusammen. Und die ersten 5 Platten, haben wir Virus genannt, Virus-Edition. Die waren relativ klar strukturiert, wie wir zusammenarbeiten. Also von Kollaboration bis hin zu Skizzen schicken, austauschen und so weiter und so fort. Mhm. In dem Fall war das ein bisschen anders. Bei Ryuichi hatte diese Stücke schon aufgenommen und die gibt es auch als noch Veröffentlichung unter dem Namen 12. Mhm. Und die sind so tagebuchartige Skizzen, die er gemacht hat. Das sind so fragil, ist ganz fragile Piano- oder auch Synth-Skizzen. Und er hatte mir die geschickt, ob ich die ähnlich wie in unserer vergangenen Zusammenarbeit, ob ich die sozusagen bearbeiten kann. Aber ich konnte die nicht so radikal bearbeiten, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe, weil es eben keine Skizzen waren, sondern es waren eigentlich schon Stücke, wo ich eigentlich sozusagen wie dazu gearbeitet habe. Ich habe mich sozusagen unterhalten müssen mit dem existierenden Stück. Deswegen haben wir uns auch auf den Namen Conversations unter 12 Conversation dann geeinigt. Also manchmal habe ich die Stücke kürzer, also editiert, aber ich habe sie versucht natürlich in ihrer Klarheit und ihrer Grundstruktur nicht zu radikal zu verändern.
Mhm. Ja. Und vielleicht inhaltlich, denn es ist ja kurz vor seinem Tod entstanden, also wird das da thematisiert auch? Also wir haben einen kurzen Sprachausschnitt eben auch gehört, aber im Wesentlichen sind natürlich diese Klänge.
Ja, der Sprachausschnitt, der bezieht sich eigentlich, das ist ein Rilke-Text, der heißt Urstimme. Und da geht es eigentlich um was ganz Existenzielles, das Rilke sich vorgestellt hat, dass die Kopfnaht, wir werden ja mit einem offenen Kopf geboren und die Kopfnaht verfestigt sich erst später, dass diese Naht, die ist ja sehr individuell und dass die zu vergleichen ist wie eine Art Rille von einer Schallplatte, dass die sozusagen ein Ursound, dass wir einen Ursound eingeschrieben haben in uns. Da geht es also eher mehr um die Idee von Geburt und von Identität. Aber das, ich muss dazu sagen, das kann man nicht ignorieren in dem Moment, weil die Krebsdiagnose stand im Raum. Es war auch klar, gab es kein Zurück mehr. Mhm. Also das. Aber wir haben uns eigentlich in dieser Zeit nie über den Tod unterhalten. Wir haben uns eigentlich immer nur darüber unterhalten, welche Dinge wir noch gerne machen wollen. Und wir haben weitergearbeitet einfach, fast bis zum letzten Tag.
Ja. Und Sie haben ja erwähnt, dass Sie eben ganz viel mit ihm gearbeitet haben in der Ausstellung jetzt in Berlin. Da werden ja Werke in großformatigen Installationen gezeigt. Ist ja auch jetzt nicht ganz klar für Zuhörer, die nicht wissen, in welcher Form das daherkommt. Unter anderem gibt es auch zwei Filme von Ihnen. Vielleicht das ganz kurz, was sehen wir da und wie verarbeiten Sie da die Musik?
Ja, also man muss wissen, Sakamoto hat sich dann in den letzten 20 Jahren doch sehr, sehr stark wieder in den experimentellen, stilleren Teil zurückgezogen. Also Filmmusik hat er immer bis zum Schluss gemacht. Aber diese Pop-Karriere, die jetzt am Anfang anklang in ihrer Vorstellung, die ist eigentlich dann irgendwie in den Hintergrund getreten. Und er hat sich dann wirklich sehr stark wieder auf seine doch sehr stille, experimentellere Seite konzentriert. Mhm. Und unter anderem auch die Zusammenarbeit mit bildenden Künstlern. Also ich bin ja selber auch bildender Künstler, nicht nur Musiker. Mhm. Und er hat aber auch viele andere Freunde, sehr enge Freunde in Kyoto, mit denen er dann sehr eng zusammengearbeitet hat. Den Shiro Takatani, der hier mehrere Installationen im Hamburger Bahnhof hat, wo die Musik eine Rolle spielt, aber eben dann erweitert wird in eine sozusagen Mehrkanalinstallation, die gleichzeitig verbunden ist mit Projektion oder mit Objekten. Und ich habe zwei Kurzfilme zu seiner Musik gemacht. Auch ein Projekt, was wir gemeinsam vorhatten, was wir immer ausführen wollten und das ich im Prinzip posthum mit ihm weitergearbeitet, an dem ich weitergearbeitet habe. Das sind zwei Kurzfilme.
Ja, da hätte ich auch Musik. Da kann ich mir kurz ein bisschen einspielen, dass man noch einen Eindruck kriegt. Das sind ja auch sehr bedächtige Klänge, würde ich sagen. Vielleicht gibt es dazu eine Szene, die Sie beschreiben können?
Ja, das ist dann Musik aus dem Film Endo Exo. Da geht es im Prinzip um eine Ansammlung oder eine Präsentation im Museum von ausgestopften Tieren und die dann aber in so eine Ansammlung von ausgestopften Tierskeletten endet. Mhm. So eine Vielleicht so eine wunderkammerartige Präsentation von Tieren, was natürlich auch ein bisschen reflektiert die Idee von Leben zu Tod. Also am Anfang sehen die Tiere noch relativ lebendig aus, wenn man das so sagen darf, wo sie ausgestopft sind. Aber spätestens dann, wo nur noch die Skelette zu sehen sind, kommt es dann schon diesen Aspekt vom Übergang vom Leben ins Tod. Aber es hat natürlich auch den Aspekt der Umwelt. Also wie gehen wir als Menschen mit Umwelt um? Und da muss man auch wissen, dass Ruzzi ein sehr engagierter Umweltschützer war und sich immer sehr stark gegen, vor allem gegen Atomenergie eingesetzt hat.
Verständlich nach Fukushima 2011, ne?
Nicht nur, ja, da ist es nochmal besonders hervorgetreten, aber das war schon davor. Also das war schon weit davor. Er war ja ein extrem allgemeingebildeter, also umfassend allgemeingebildeter Mensch, und er hat immer davor gewarnt, dass natürlich in Japan Atomkraftwerke zu betreiben auf einen der, sag ich mal, so aktivsten Erdbebengegenden dieser Welt ist natürlich nicht eine besonders gute Idee.
Also Sakamoto hat es ja geschafft, Sie haben es angedeutet, mit dem Beginn seiner Karriere eben diesen Pop zu machen, da wirklich Pionierarbeit zu leisten, dann eben über konzeptionelle Kunst, auch mit Jazz und in ganz, ganz viele Richtungen zu gehen und damit ein wirklich einmaliges Werk zu schaffen. Wie sehr vermissen Sie ihn? Was wird von ihm bleiben?
Ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch nur ein Anfang, diese Ausstellung, das wird erstmal begreifen, was für ein vielfältiges Werk er hinterlassen hat. Also die meisten kennen jetzt vielleicht die Filmsoundtracks von ihm, die bleiben sicher hundertprozentig. Dafür hat er auch die großen Auszeichnungen bekommen, Oscar und so weiter. Und die stehen im Raum, aber was bei ihm wirklich ganz, ganz verblüffend ist, das ist einfach eine Person, wenn man sich näher mit ihr beschäftigt, und dafür ist diese Ausstellung wahrscheinlich auch gedacht, wird man eben die Vielfalt seines Werkes erstmal sich erschließen können.
Zeit wird's, ne? Also dann ja, eben für diese erste große Retrospektive hier in Europa, also in Deutschland. Ruichi Sakamoto, Seeing Sound, Hearing Time. Die Ausstellung eröffnet jetzt am Donnerstagabend zur Berlin Art Week. Und das war Sakamoto Freund und Kenner, Carsten Nicolai, hier im Kompressor. Ich bedanke mich.
Ja, bedanke mich auch. Herzliche Grüße.
Und das gemeinsame Album 12 Conversations wird dann am 18. September veröffentlicht. Der Tag, an dem wir Menschen die nachwachsenden Ressourcen unseres Planeten für dieses Jahr aufgebraucht haben, war schon am 30. Juli. Und seitdem leben wir auf Pump, verbrauchen mehr, als der Planet in der Lage ist zu geben. Das ist ein Problem, wir wissen es alle und machen doch irgendwie weiter mit der Verschwendung. Es muss also was passieren, und genau darum geht es darum in dem Comic Ressourcen, eine Herausforderung für die Menschheit, frisch erschienen bei Carsen. Und Medienwissenschaftler und Zukunftsforscher Lars Schmeink hat ihn für uns gelesen. Hallo.
Hallo.
Also was müsste passieren, damit wir schon mit unseren Ressourcen umgehen? Da kann man natürlich eine gute Geschichte erzählen oder auch eher trocken und sachlich bleiben. Wie ist das hier gemacht?
Das ist eigentlich schon ganz spannend gemacht. So ein Comic als Medium ist ja relativ flexibel, und Ressourcen ist da tatsächlich eine Mischung aus beidem, nämlich Unterhaltungsliteratur und Sachbuch, und versucht sozusagen mit so einem Science-Fiction-Rahmen das ein wenig sachlich aufzuarbeiten. Also die beiden Autoren haben sich quasi selbst in den Comic hineingeschrieben und sind als Zeitreisende durch die Jahrhunderte unterwegs und besprechen dann in so einer Art philosophischen Dialog die Probleme unseres Planeten. Also es geht um Zukunftsvisionen, um Wachstum, technologischen Fortschritt, Ressourcen, Recycling, und dann immer wieder mal so ein bisschen Popkultur dazwischen gesetzt und eine Reise halt eben durch diese Jahrtausende. Und das macht das Ganze relativ leicht verdaulich, auch wenn es nach schwerer Materie klingt.
Also Zeitreisen, das erinnert so ein bisschen an Mosaik, die ehemaligen Ost-Comics, wo man auch immer in verschiedenen Jahrhunderten unterwegs ist. Das Ganze ist ja eher konservativ gezeichnet, würde ich sagen. Also der eine sieht so ein bisschen aus wie Captain Future. Humor und Satire spielen eine eher untergeordnete Rolle. Es geht um die Zukunft. Aber wie soll die aussehen?
Das Comic beginnt tatsächlich mit einer Utopie, und zwar der Idee, dass wir Menschen das gesamte Sonnensystem besiedeln, und das Ganze vor allen Dingen in so ganz großen Stationen, die über dem Planeten schweben. Das ist so ein Element aus der Science Fiction, das wir seit spätestens den 40er Jahren kennen, aus den Space Operas, nämlich die Idee, dass wir andere Planeten besiedeln könnten, im Weltall leben oder eben sogar ganze Galaxien zu unserem Spielplatz irgendwie machen. Und zugleich ist das aber auch eine Idee, die Milliardäre wie Elon Musk und Jeff Bezos ja schon jetzt seit längerem haben und die davon ausgehen, dass wir unsere Zukunft irgendwann im Weltall verbringen werden, weil auf der Erde eben die Ressourcen so langsam ausgehen für die Idee des stetigen Wachstums der Menschen. Und genau da setzt dieser Comic an, stellt sich halt die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir weiter wachsen? Können wir das überhaupt? Können wir uns so weit ausdehnen? Ist diese Art von Science-Fiction-Vision eine Realität, die wir irgendwie erreichen können? Und es stellt sich halt eben relativ schnell die Frage, irgendwie so, geht nicht so ganz, woran würde das denn eventuell scheitern? Und das sind eben dann die Szenarien, die im Comic auch ein bisschen mit aufgemacht werden und die ein bisschen dystopischer klingen könnten. Mhm. Also es geht so ein bisschen darum, im Hier und Jetzt irgendwie zu erkennen, was ist eigentlich auf dem Weg in die Zukunft, was könnte alles schieflaufen, was passiert irgendwie, wenn wir zu viel Konsum, zu viel Verbrauch oder zu wenig etwas zurück in den Kreislauf geht haben.
Da wird es dann eben schon auch pädagogisch und steht doch eine recht starke Kritik am Wachstum im Raum. Würden Sie sagen, das ist typisch für Science Fiction oder eher ungewöhnlich?
Tatsächlich ist diese Idee von der Kritik am Wachstum etwas, was wir in der Science-Fiction durchaus finden. Also die Science-Fiction ist da sehr vielseitig. Auf der einen Seite gibt es eben diese Space Operas, die wir kennen, in denen wir uns ausdehnen. Bekanntestes Beispiel ist wahrscheinlich Star Trek. Aber es gibt eben auch so Szenarien, in denen das Wachstum klar begrenzt ist. Und die klingen dann manchmal so ein bisschen didaktisch irgendwie so. Also Kim Stanley Robinsons Romane, ich weiß nicht, bekannt ist vielleicht das Ministerium für die Zukunft. Da gibt es schon so Elemente, in denen man ja sieht, dass das Begrenzen irgendwie aufgezeigt werden müssen. Also beim Ministerium für die Zukunft geht es um den Klimawandel und was alles passieren müsste, damit wir den aufhalten können. Also die SF hat solche didaktischen Elemente tatsächlich schon durchaus drin.
Also würden Sie sagen, dieses Ressourcen-Comic versteht sich jetzt primär als Sachcomic oder eher als Science-Fiction-Story?
Naja, beides ist drin, aber tatsächlich ist die Sachebene den beiden Autoren eben sehr viel wichtiger. Also sie lassen jede Menge historischer Persönlichkeiten auftreten, eben Forschende, Intellektuelle, Philosophen, und die eben mit ihren Positionen über die Jahrhunderte zu Positionen von Bevölkerungswachstum, Produktivität, Ressourcenverbrauch. Also da sind auf der einen Seite begegnet man Platon, man begegnet William Godwin, Malthus, Schumpeter, Dyson, Keynes, also die Liste an Namen ist sehr lang und sehr ausgiebig und das Problem wird eben tatsächlich von allen Seiten beleuchtet. Das wirklich Spannende daran ist eben, dass es schon intellektuell herausfordernd ist, aber eben durch die Comic-Variante eben auch unterhaltsam bleibt, so ein bisschen Edutainment.
Ja, wenn man darauf steht, auf jeden Fall. Vielleicht noch, wenn ich mich tiefer informieren möchte, gibt es da auch genügend Hinweise?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Autoren ihr Thema sehr, sehr ernst nehmen und eben am Ende des Ganzen noch ein ausgiebiges Glossar hinzugefügt haben, in dem das alles nochmal näher erklärt wird. Und dann gibt es auch noch nochmal technischere Zusammenfassung des Problems. Also so ein bisschen als Erklärblock irgendwie, wo man dann etwas textlastiger über Ressourcenhunger oder den Abfall, den wir produzieren, irgendwie nachlesen kann. Und das Ganze gibt es dann sogar noch mit Quellenverzeichnis, sodass man auch da nochmal nachlesen kann. Alles in allem also schon eine schöne Alternative, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigen möchte und es eben nicht ganz so sachlich haben möchte, sondern ein bisschen comichaft.
Ressourcen, eine Herausforderung für die Menschheit von Philippe B. Oui und Vincent Perriot, erschienen bei Carlsen, kostet 30 Euro und für uns besprochen von Medienwissenschaftler Lars Schmeink. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Entweder man liebt oder man fürchtet ihn. Harzer Käse oder auch Handkäse, wie er in Hessen heißt. Geruch und Geschmack, wirklich nur was für echte Fans. Von denen gibt es aktuell aber eine ganze Menge, dank Social Media. Da haben Food-Influencer diesen Stinkekäse nämlich entdeckt, weil er als Quarktaler eingelegt in Öl mit rohen Zwiebeln wahlweise recht schnell zubereitet ist und außerdem sehr reich an Proteinen. Gregor Lischka hat diesen Handkäse-Hype verfolgt bis nach Mittelhessen, wo er auch bei den Herstellern angekommen ist.
Das Geilste, was man bei diesem Wetter essen kann, ist das hier. Handkäse mit Musik. Boah, und so geht's.
Handkäse trifft den Zeitgeist.
Das ist das anabolste und brutalste Essen auf diesem Planeten.
Was sind das für Nährwerte?
Einer der Kronzeugen des Handkäse-Hypes ist Markus Rühl. Der langjährige Bodybuilder aus Südhessen ist ein Social-Media-Star und wird von seinen Fans für seine eher deftige Wortwahl, gefeiert.
Ein bisschen Kümmel dazu und dann gibt es auch nicht so viel Blähung, weil ohne Scheiß ein harzer Handkäse, da furzt du dir das Gehirn raus nach einer halben Stunde. Aber gut, das ist, steht auf einem anderen Blatt. Ne?
Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen genießen seine Einkaufs- und Ernährungstipps, zum Beispiel zum Thema Handkäse, so etwas wie Kultstatus unter jungen Menschen.
Also haust hier zwei Stück in den Kopf von dem für 1,69 €. Und hast du 120 Gramm Eiweiß, das ist für viele Leute schon der komplette Proteinbedarf. Also auch das muss nicht teuer sein.
Nils Birkenstock schmunzelt leicht, als er den 10.000-fach geklickten Clip des 120 Kilo schweren Bodybuilders sieht, der in seinen großen Händen eine kleine rote Handkäspackung in die Kamera hält.
Das habe ich schon mal gesehen, ja. Den er in der Hand hat, der ist von uns, das ist unsere Marke. Er ist ein Paar.
Nils Birkenstock ist Mitte 30, die braunen Haare sind verwuschelt, die Arme voll mit Tattoos. Dieser hip aussehende junge Mann führt in dritter Generation eine traditionsreiche Handkäsfabrik, die Käserei Birkenstock im mittelhessischen Hüttenberg. Wer ihn dort besuchen will, läuft auf ein Gebäude zu, das wie aufeinander gestapelte Handkästaler geformt ist.
Der Architekt hat es so vorgeschlagen damals, dass es halt auch diese Rundung hat und fand ich ganz gute Idee.
An den Wänden hängen Bilder der Firmengeschichte aus den letzten Jahrzehnten. Was beim Großvater noch mit 50 Kilo auf dem Wochenmarkt begann, sind mittlerweile 3000 Tonnen Handkäsproduktion pro Jahr. Einen Teil davon vertreiben die Birkenstock selbst, aber sie stellen auch im Auftrag großer Supermarkt- und Discounterketten deren jeweilige Handkäs-Eigenmarken her.
Wir haben jetzt in diesem Jahr bei einzelnen Eigenmarken zwischen 10% und 20% Absatzwachstum, also sind wir jetzt bei Rewe, Edeka gut und günstig oder bei Aldi, was wir halt herstellen, da merkt man es extrem.
Der Handkäs-Hype reiht sich letztendlich ein in einen viel größeren Trend. Allein im vergangenen Jahr stieg laut dem Marktforschungsunternehmen NIQ der Umsatz von Proteinpulver und Produkten, die auf der Verpackung mit höheren Proteingehalten werben, um rund 20%. Mittendrin das alte Traditionsprodukt Handkäs.
Ich habe den viralen Harzer Käse-Wrap ausprobiert und das ist passiert.
In Scheiben schneiden,
Backblech,
Knobi drauf
und ab bei 180 Grad für 20 Minuten in den Ofen. Raus aus dem Ofen. Okay, testen wir mal.
Handkäs aus dem Airfryer, Power-Protein-Knusper-Handkäs, Handkäs-Proteincreme mit Eiwa heißen die Rezeptvideos, die 10- oder gar 100.000-fach geklickt werden. Handkäs-Produzent Nils Birkenstock will sich von dem Hype um sein Produkt nicht verrückt machen lassen.
Oder wir haben da auch nicht irgendwie da große Kooperationen mit Influencern haben oder sonst irgendwas, dass man da die Produkte noch mehr bewirbt, sondern wir nehmen es eher so, wie es kommt.
Birkenstock räumt auch mit einem Mythos auf. Der Handkäs ist kein hessisches Alleinstellungsmerkmal. Die zwei größten Konkurrenten produzieren in Ostdeutschland. Bei manchen firmiert das Produkt als Harzer, bei anderen als Handkäse.
Das heißt halt oft so aus der Region, wo es kam. Wir haben auch den Mainzer Käse, das ist im Prinzip dasselbe wie der Harzer Käse. Das ist alles ein Sauermilchkäse.
Die Produktion ist recht simpel. Magermilch wird mit Säurekulturen versetzt, die Molke abgetrennt. Der saure Quark wird anschließend in Talerform gepresst und ein paar Tage kühl gelagert. Die einen mit, manche ohne Kümmel, manche werden noch mit einer Schimmelkultur eingesprüht. Egal in welcher Form, der strenge Handkäsgeruch erfüllt die Produktionshalle und auch beim Essen bleibt stets eine leicht muffelige Note im Mund hängen. Das ist auch Thema in den sozialen Medien.
Nee, das kriege ich nicht runter. Da hört es bei mir auf. Das schmeckt nach Schuhsohle, das schmeckt nach Gummireifen.
Wenn wir sehen, ganz ehrlich, geschmacklich ist ein Handkäse eine Herausforderung für manche Leute.
Diesem Urteil stimmt selbst der Handkäsehersteller Nils Birkenstock zu.
Mittlerweile esse ich ihn gerne, aber sag mal, ich habe auch erst mit Anfang 20 oder sowas angefangen, den zu essen. Als Kind mochte ich ihn auch gar nicht.
In der original hessischen Variante, eingelegt in Öl, Kümmel und mit rohen Zwiebeln, sei er aber richtig lecker.
Ich mag ihn mit Musik oder mit einer Schmandmarinade, ist auch lecker.
Und gesund, das ist er auf jeden Fall, der Handkäse.